Speed Change Repeat mit Jonathan Pfaffenbrot und
Benjamin Lehmann.
Heute in Berlin bei Holger Weiß, bei der German Auto Labs.
Hallo.
Hi Holger, danke, dass wir bei dir sein dürfen. Kurz, wir fangen immer mit derselben Schiene an. Kannst du uns einmal bitte für unsere Zuhörer einmal sagen, wer ist Holger, wo kommst du her, wie hast du gestartet, was ist so deine Story?
Und was tust du jetzt?
Genau.
Okay, gut. Wie viel Zeit haben wir? Können ja die Hörer nicht sehen, ich habe ein bisschen grau im Bart, also ich mache das schon ein bisschen länger. Also Holger Weiß, einer der Gründer von German Auto Labs. Ich mache seit gut 20 Jahren Tech-Startups und ungefähr 15 davon im Automotive-Bereich. Habe ursprünglich mal ganz regulär BWL studiert in Göttingen und in Hamburg und habe dann Ende der 90er beim Springer Verlag ein Trainee-Programm begonnen. Und bin über Springer dann nach Berlin gekommen, habe hier noch ein bisschen für Springer gearbeitet und für Sat.1 und bin dann 2000 in der Tat in mein erstes Startup eingestiegen. Gate 5 hieß das damals und das war so ein bisschen nachdem die erste Blase geplatzt war. Die gab es aber irgendwie noch, habe ich gesagt, das scheint jetzt mit dem Internet wieder zu Ende zu gehen, also gucken wir es uns mal an. Und das war so ein ziemlich einschneidendes Erlebnis also in meiner Karriere, weil ich damit eigentlich wirklich bewusst aus dem Konzern rausgegangen bin. Nicht wusste, wie sich das entwickelt, aber war jung und brauchte kein Geld und habe gesagt, dann machen wir das mal mit dem Startup. Und dann haben wir 6-7 Jahre Gate 5 aufgebaut. Das war für mich eine sehr prägende Erfahrung, weil wir wirklich durch alle Höhen und Tiefen durchgegangen sind, die man sich so vorstellen kann im Unternehmerischen. Dann kam irgendwann 9/11, da war dann die Weltwirtschaft am Boden, da gab es keine Investoren mehr, es war also ein Drama. Wir hatten auch gar kein Produkt, also wir sind immer irgendwie so einer Produktidee hinterhergelaufen. Oder wir waren viel zu früh, das ist auch so ein Learning, ne? Du kannst auch mit einer Produktidee zu früh sein. Naja, aber dann kam so 2004, 2005, kam dieses ganze Thema Navigation, TomTom und so weiter auf und wir waren in dem Bereich unterwegs, das hatte ich noch gar nicht gesagt, es ging um Karten, digitale Karten bei uns und haben dann auch eine Navigationslösung entwickelt und dann hat uns Nokia gekauft, 2006. Das galt so ein bisschen im Nachhinein als eigentlich der Urknall für die Berliner Startup-Szene, die war damals noch ganz jung, es gab so ein Jumba und so, aber wir waren so eine der ersten größeren Tech-Exits, genau, Crazy Frog, ja.
Wer sich noch dran muss erinnern. Ich auch dran
da muss man sich noch dran erinnern, hat Fernsehwerbung damals. Ja,
bei Viva, wer sich dran erinnert, genau, Nokia, Viva, Crazy Frog, ja. Meine Güte, schon ein Weilchen her, aber ich habe ja gesagt, ganze, wie viel Zeit haben wir? Naja, und dann haben wir das für Nokia weitergemacht und das war auch so mein Einstieg in die Automobilindustrie, weil ich damals dann mit Navigation wurde Nokia ein ganz interessanter Partner für Automobilhersteller und ich habe dann 2 Jahre in Hongkong für Nokia gearbeitet, bin dann zurückgekommen und habe für Nokia so diesen ersten Automobilbereich aufgebaut in diesem Connected Service Bereich. Und damit ging's los und dann habe ich mich sehr stark in diese Thematik reingearbeitet. Das war
die Thematik rund um Karten.
Connected Car, genau. Ah, so. Okay. Und das war natürlich, sagen wir, so früh, weil dieses ganze Thema Smartphone und 3G oder 4G UMTS, das kam gerade erst, ja. Und damit waren dann auch erst diese Thematiken mit Connected Services im Fahrzeug gegeben. Ne? Und dann bin ich Ende 2009 bin ich bei Nokia raus, hatte 2008 eine Firma mit ins Laufen gebracht als Business Angel. Die machten so ein personalisiertes Musikstreaming. Es gibt in den USA einen sehr großen Service, Pandora. Das war so ein bisschen, wir nannten uns damals so Pandora for the rest of the world. Ja, Pandora gab es nur in den USA und wir haben das irgendwie, ich glaube, in 34 Ländern gemacht. Bin da als Geschäftsführer an Bord gegangen und das wurde auch wieder ein Automobilthema, weil nämlich so 2011, 12 nämlich dann so ein bisschen reifer geworden, die ganzen Fahrzeughersteller Connected Services im Auto haben wollten. Und wir machten halt eine Musik-App, wenn man so will. Und das war ein sehr gelernter Use Case, ne? Autoradio, aber jetzt halt personalisiert. Und deswegen waren BMW, Mercedes, Audi und so sehr interessiert an uns. Und dann haben wir die Firma 2013 an einen großen Automobilzulieferer verkauft, an Japaner Panasonic, die im Infotainment-Bereich, also die ganze Thema Infotainment, also Musik und alles, was so vorne im Armaturenbrett steckt, da gibt es so große Hersteller und Panasonic ist einer davon. Und die haben uns dann übernommen. Und dann habe ich hier dieses Team noch eine Zeit lang in Berlin integriert. eine Zeit lang, 2,5 Jahre, also war viel unterwegs zwischen Berlin, Tokio und Detroit. Spannende Phase auch nochmal, speziell Automobilindustrie, diese Zulieferkette zu verstehen.
Was hast du denn darüber gelernt, wenn du sagst, es ist eine ganz spezielle Geschichte gewesen, das zu verstehen?
Es ist für mich eine der komplexesten Zulieferketten überhaupt. Ich meine, ich kenne jetzt auch nicht alle industriell, aber es ist eine in sich sehr, sehr gefestigte Zulieferkette. Ja, man muss ja mal wissen, am Ende steht immer der Automobilzulieferer, der Automobilhersteller, und davor gibt es eben so die verschiedenen Ränge, ne, den ersten Tier und den zweiten und den dritten, und wie festgefügt das ist, ja, also dass da einer der Tier 2 ist, ganz schwierig Tier 1 wird, und auch, sag mal, diese Dominanz und die Macht der Automobilhersteller, das hat mich schon sehr erstaunt, auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch, muss ich ganz ehrlich sagen, das Selbstverständnis zwischen Zulieferern und Herstellern in einem fast devoten, ich habe immer gesagt, das ist wie so ein Lehnsherr-Verhältnis. Ja? Also da kommt ein junger Projektmanager eines Automobilherstellers auf der Messe, auf dem Messestand, und alle Zulieferer gehen in eine Bücklingshaltung. Also ich will da keine Namen nennen und so weiter, aber es war wirklich so, dass ich sage, das ist schon ein bisschen extrem. Es bricht aber gerade auf, ja, und auch da verändern sich die Dinge gerade. Aber das war ein interessantes Learning. Und es ist natürlich, muss man ganz ehrlich sagen, in dem Bereich ganz, ganz wichtig zu verstehen, wenn man in dem Bereich tätig werden will, wie die Akteure miteinander ticken, nicht? Also die Wertschöpfungskette im Automobilbereich ist im Übrigen eine der Sollbruchstellen, warum heute große Unternehmen, die in den letzten 6-7 Jahren versucht haben, hier einzudringen, einfach noch nicht das geschafft haben. Einfach weil das an dieser Wertschöpfungskette liegt. Naja, das habe ich dann noch bis Ende 2015 gemacht, genau. Und 2016 habe ich dann die German Auto Labs gegründet und habe kurz danach dann meinen Mitgründer kennengelernt, den Patrick, und dann haben wir das zusammen gemacht. Und hier sitzen wir heute, 45 Mitarbeiter in Berlin, und bauen einen Sprachassistenten für Automobile, also wieder Automobil, wieder ein sehr aktuelles Thema, und gucken wir mal.
Ich finde ich sehr spannend. Wir gehen gleich auf jeden Fall nochmal auf genauer drauf ein, was ihr macht. Ich will jetzt gerne nochmal 2-3 Schritte zurückgehen, und zwar zu deiner Zeit bei Nokia, oder wo du halt mit Nokia involviert warst. Ich finde, Nokia ist immer so der Best Use Case, der immer, wenn man von Digitalisierung spricht, wird immer Nokia oder Kodak genannt. Ne? Mhm. Und damals, es war auch eine sehr spannende Zeit, wo du ja da aktiv warst. Hast du das gesehen? Also hast du das gesehen, dass okay, mit dem Smartphone und damals okay, erstes iPhone, und es war ja schon sehr viel Skepsis am Markt und alles, aber hast du auch dieses Diminishing quasi auch irgendwie so wahrgenommen von Nokia als Konzern, aber auch andererseits die Möglichkeiten, die sich neu aufgetan haben mit der Introduction vom iPhone?
Ja, gute Frage. Also der fundamentale Unterschied zwischen Kodak und Nokia ist, dass Nokia eigentlich, also zumindest zu der Zeit, schon ein digitales Unternehmen war. Kodak hat analoge Filme hergestellt und hat dann irgendwann verpasst, dass es die Digitalkamera gibt. Nokia hat in dem Sinne verpasst, dass das Smartphone kommt, wobei sie eigentlich das Smartphone erfunden haben. Das ist nämlich das Verrückte, dass bei Nokia alle Zutaten vorhanden waren. Touchscreen auf dem Telefon, gab's Operating-Systeme, die große Entwickler-Communities hatten, gab's Apps, gab's Nokia-Telefone waren in, ich glaube, 125 Ländern mit Operator-Payment schon integriert, so dass du da alles runterladen und bezahlen konntest. Weit, weit vorne. Das, was, glaube ich, Nokia zum Verhängnis geworden ist, ist auf der einen Seite diese Geschwindigkeit, mit der die gesamte Welt von Tasten auf Touch umgeschaltet hat. Und dann ist es eben so, ne, wenn eine gesamte Infrastruktur, Nokia hat, glaube ich, zur Höchstzeit, ich glaube, 250 Telefone pro Sekunde produziert und irgendwie 70 verschiedene Modelle im Monat oder so. Ja, das, und das war eben, glaube ich, im Nachhinein so meine Analyse. Nokia war letztendlich nicht ein Digitalkonzern, sondern ein großer Logistikkonzern. So. Und deren Produkt war halt am Ende ein digitales Produkt, das sich dann aber nicht so schnell hat umstellen lassen. Nicht? Weil, also Nokias Wert war die Zulieferkette, und die haben unglaublich viel Geld im Hatching von Komponenten verdient, dass sie also die irgendwie frühzeitig gekauft haben und dann irgendwie an andere verkauft und so weiter. Da war ein richtiges Trading dahinter. Und so, und dann haben sie aber diese Wahnsinnsmarke aufgebaut in kürzester Zeit, weil sie die ersten waren. Mikrosegmentierung, ja, wer sich daran erinnert, es gab unendlich viele Nokia-Variationen und so. Und was sie halt einfach unterschätzt haben, ist, dass irgendwann einer sagt, es gibt noch ein Modell und das ist Touch. Und das ist halt in einer Situation, wo du sagst, ich habe 250 Modelle und die sind Tasten, dass du sagst, Moment. So. Und dann sagst du natürlich, und das ist das Zweite, das kann ja nicht funktionieren. Das kann ja nicht funktionieren. Wir sind der weltgrößte Mobilfunkhersteller. Wir bestimmen alle Kategorien. Ich habe damals in Hongkong gelebt, da gab es nur Nokia, 80% Marktanteil. Indien, 90% Marktanteil. So, ja. Und dann schlägt es aber um. Und dann schlägt es aber um in einer Geschwindigkeit, dass du da gar nicht mehr hinterher kannst. Ich habe es am Rande erlebt. Ich bin damals nicht deswegen weggegangen, sondern weil ich wieder aus dem Konzern raus wollte ins Unternehmerische. Das war wirklich ein ganz bewusster Grund. Aber es hat dann in den folgenden Jahren viele Kollegen noch bei Nokia gehabt, massiv natürlich sich aus niedergeschlagen. Und dann ist ja Nokia auch, wenn man so will, also bösartig muss man sagen, zerschlagen worden, aber eigentlich aufgeteilt worden. Ne?
Also willst du schon sagen, so ein klassisches innovatives Dilemma, oder?
Ja, zu einem gewissen Grad muss man das wahrscheinlich wirklich sagen, dass das... Also wenn das Innovator-Dilemma, und ich glaube, das ist, wenn ich mich richtig dran erinnere, schon auch eine der Substanzen, ist, dass ich dann irgendwann auch zu groß bin, um schnell zu agieren, dann ist es definitiv so geworden. Was bei Nokia dazugekommen, und ich muss sagen, ist ganz lustig, es gibt so eine Facebook-Gruppe Beyond Nokia, ja, also die ehemaligen Nokianer, die haben immer alle Tränen in den Augen, wenn sie über diese Firma sprechen. Das ist für mich auch nach wie vor eine der beeindruckendsten Firmen überhaupt, weil es eben diesen skandinavischen Geist hatte, Warmherzigkeit, Offenheit. Du bist in Helsinki, in Espoo, in die Kantine gegangen, da saß der CEO neben dir, der stand mit seinem Tablett neben dir an der Kasse. Geh mal beim deutschen Automobilhersteller, da gibt's ein Casino, da wird livriert auch im Jahr 2019 noch das Essen gereicht, ja, und da kommst du nur ab oberem Führungskreis sozusagen rein, ja, das war da ganz anders und das war weltweit so, ja. Aber die Kultur war letztendlich nicht stark genug, diesen schnellen Wechsel hinzulegen. Hm.
Würdest du eigentlich sagen, jetzt zurückblickend, also wenn wir 2019 sind und jetzt mal so auf die letzten Jahre zurückblicken, so auch so wie die Reaktion? Also ich, wir haben jetzt bevor wir angefangen haben mit dem Podcast, kurz darüber gesprochen, von wegen hier Digital Labs in Berlin und von, dass jeder Konzern hier eins aufmacht. Würdest du sagen, dass wirklich, sagen wir mal, entweder Nokia oder Kodak, wenn man es als Beispiel nimmt, ich weiß nicht, ob was jetzt noch ein anderes Beispiel wäre, oder dass das wirklich irgendwie der Trigger war für viele Unternehmen, auch in Deutschland, dass man sagt, okay.
Wir müssen was verändern?
Richtig, also wirklich das, oder dieses, die Realisierung von diesem, okay, es gibt halt sowas wie ein innovatives Dilemma auch.
Nee, das glaube ich nicht. Also ich glaube, erstens war bis auf diese Werksschließung in Bochum Nokia jetzt hier gar nicht so bewusst. Der Endverbraucher ist ja brutal, ne? Also das muss man ganz einfach sagen. Also wir sind alle noch aufgewachsen, also ich zumindest, dass unsere Eltern und Großeltern, die sind halt eine Automarke gefahren und die fuhr man dann. Und dann wechselte man vielleicht mal, aber das war schon also ein Thema dann, das wurde in der Familie besprochen. Und heute hüpfst du halt vom Markenbewusstsein hin und her. So, das heißt, ich glaube, diese Wahrnehmung, die kam dann relativ schnell einfach über diese Fakten schaffen. Das iPhone war so dominant, Samsung kam und hat sich einfach an diesen Trend rangeschmissen und hat gesagt, dann machen wir das gleich auf Android. Google hatte die Plattform dafür. Ich glaube, das kam später. Ich glaube, das kam nochmal so ein bisschen später, wenn wir sagen, so 2010, 11, da ging das los. Und wenn man sich das jetzt anguckt, also diese gesamten Labs, ja, wie auch immer man die beurteilen will, die ganzen Accelerators, ja, wir haben mal 2011 ging das hier los, dass der erste sehr professionell gemanagte Accelerator Startup Bootcamp kam nach Berlin. Dann gab es das Founders Institute und ich glaube 2012, 13 gab es 54 Accelerators in Berlin, inklusive des Coca-Cola Accelerators, des Bayer Accelerators und so weiter. So. Und also das war so, glaube ich, die Zeit. Aber was dann passiert ist, ist ja nicht, sag mal, dass man gesagt hat, okay, da ist ein Problem, das müssen wir analysieren, sondern dann ist man hingegangen und hat gesagt, okay, das machen irgendwie alle hier. Ja? Und dann ist eine ganze Industrie darauf umgeschwenkt. Die gesamten Beratungsfirmen haben dann gesagt, da müssen wir hier coole Hipster-Places bauen, ja, mit Backstein und Europaletten. Ja, und da muss irgendwie Mate-Limo irgendwie im Kühlschrank stehen. Und dann holen wir da aus den deutschen Provinzen die Weltmarktführer Marktführer, ja, und setzen sie da mal hin im T-Shirt, dann müssen die sich mal für 24 Stunden duzen, ne? Das halten die dann genauso lange durch, bis sie wieder im Zug zurücksitzen. Und das ist kostet dann irgendwie mehrere 10.000 Euro und jetzt geht's mal in die Digitalisierung. So. Und also so ging das los, ganz ehrlich. Das war Tourismus und ich war irgendwann mal bei Facebook im Silicon Valley und das war sehr beeindruckend. Wir hatten ja in der Tat einen Geschäftstermin und ich habe die dann gefragt, wo ist das Busterminal, wo diese gesamten deutschen Manager hier mit dem Bus ranfahren? Weil die haben alle diese Silicon Valley Touren gemacht, ja. Und
genauso Tourismus, ne?
Unglaublich. So, und dann sind eben auch Institutionen wie Plug and Play und so weiter dadurch sehr groß geworden, weil es natürlich da auch einen Bedarf gab. Nicht? So, das Bewusstsein ist da, glaube ich, entstanden. Aber die Lösungsansätze sind weit davon entfernt gewesen, da schon zu entstehen. Das war also wirklich, und ich glaube, wir sind jetzt überhaupt erst dabei, diese Dinge zu verstehen. Es sind natürlich einmal große Industrieumwälzungen, sind wir wieder beim Automobilbereich. Wenn der Verbrenner wegfällt, dann brauche ich keine Abgasreinigung mehr, ich brauche keine Schmierstoffe mehr. 80% der IP der deutschen Automobilkonzerne und der Zulieferungskette fällt weg. Ja, ist weg. Muss man sich mal überlegen. Und da muss ich mich natürlich neu erfinden. Und der klassische Maschinenbau hat da, glaube ich, einfach auch nochmal so eine etwas größere Verzögerung. Und im Dienstleistungssektor weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube, da war der Nachholbedarf gar nicht so groß.
Was hältst du denn von diesen Silicon Valley Reisen? Ich habe da so eine, wir haben jetzt ein paar Gespräche geführt und ich habe da auch so eine eigene Meinung zu. Also das ist natürlich alles schön und gut und es ist eine bunte Welt und es ist halt so eine Welt auch für sich, ne? Und wenn man so die Geschichte vom Silicon Valley kennt, dann weiß man, dass es schon so ein sehr specific Ground ist und auch von der Kultur und der Attitüde der Menschen und die Menschen, die dorthin kommen und alles. Aber
Digitalisierung, aber davon kriegst du ja nichts mit, wenn du da eine Butterfahrt hin
machst. Also sich das Silicon Valley anzuschauen und in ein Glasoffice von Google zu gehen oder bei Facebook oder wie auch immer und die Leute halt dann in irgendwie Crocs und T-Shirt irgendwie zu sehen im Office, bedeutet ja nicht, dass ich irgendwie so zum Beispiel irgendwie so ein Chemiekonzern oder
Chris
so.
Chris Bones auch, aber da muss ich in Silicon Valley fahren. Also die kommen zum Teil auch hier vorbei. Ich freue mich auch immer. Ja? Also manchmal kommen hier auch Busladungen voll Manager deutscher Unternehmen und globaler Unternehmen und sagen, können wir euch mal besuchen, weil wir ja nur auch einen gewissen Status haben und so weiter. Mache ich sehr gerne. Ja? Aber also es ist in der Tat so, und ich habe das damals auch immer gesagt, ich habe mit dieser Firma haben wir anfangs hier in so einem Coworking Space oder eigentlich in einem Digital Space einer großen Beratungsfirma gesessen, gar nicht so weit weg hier, und da ging das auch immer darum, ne? Die haben so Programme angeboten, wo sie sagt, okay, wir nehmen jetzt mal euren Top-Führungszirkel und mit denen fahren wir jetzt mal eine Woche in Silicon Valley und dann fahren wir eine Woche mit denen nach Shanghai und nach Shenzhen und zeigen denen das mal. Dann geht's natürlich immer nach Tel Aviv und damit sind dann eben auch vier Managerwochen im Jahr gefüllt. Das ist schon das, was du sagst. Man muss das mal zumindest empfinden. Und ich glaube, dass es den einen oder anderen auch aufgeweckt hat. Ja, also Der beste Beispiel ist natürlich wieder hier Axel Springer. Das sind ja immer so die Posterboys, wenn es um Digitalisierung geht. Das döpfen ja die Jungs dann irgendwie ins Doppelbett da.
Jetzt musst du aber im selben Atemzug noch Fiesmann nennen und dann.
Ja, genau.
Dann haben wir die deutschen Beispiele durch.
Aber der eine baut halt noch Dampfkessel und der andere ist halt komplett auf digital umgeschränkt. Nein, nicht ganz, aber die Druckereien sind weg. Ja, das ist richtig. Das sind immer die beiden. auf jeden Fall. Das ist interessant, aber es ist eben schon so, wenn du eine Woche mit einer Busgesellschaft durch Silicon Valley fährst und da beim German Accelerator und bei Plug and Play und so weiter vorbeiguckst und dann einmal durch die Facebook-Gäste-Cafeteria läufst, dann siehst du diese Dimensionen und du siehst die Leute mit Crocs und T-Shirt irgendwie in der Aufsichtsratssitzung sitzen. Vielleicht denkst du noch, na gut, das ist aber hier auch ziemlich warm, also von daher, aber bei uns in UWL oder wann ist das vielleicht nicht angebracht. Aber es ist natürlich eigentlich, das ist ein klitzekleiner Teil davon, dass man sagt, so sieht's da draußen aus. Ja, große, also ich habe letzte Woche gelesen, das waren Facebook und Amazon sind, glaube ich, zusammen, oder Amazon und Apple, zwei von denen zusammen ist die Börsenbewertung größer dieser beiden Unternehmen als die gesamten deutschen DAX-Unternehmen. So. Und das muss man halt mal erleben, ja. So, und auch wenn man sagt, naja, und die deutsche Wirtschaft und massiv und uns wirft ja nichts um und wir sind hier seit 150 Jahren Made in Germany Weltmarktführer, das muss man mal erleben. Und dafür ist das sicher gut. Ich kenne aber eben auch einige, die dann von so einer Reise zurückgekommen sind und gesagt haben, so, das langt nicht. Ich muss da hin, ja, und ich muss da einfach mal irgendwo Form eines Praktikums oder wie auch immer diesen Geist, weil ich bin auch sehr gerne und sehr viel drüben in Silicon Valley in San Francisco, aber da geht's einfach bei mir ums Geschäftliche, ums ja. Netzwerk und so weiter, und das ist schon inspirierend, das kann man nicht anders sagen.
Wobei, ich muss sagen, also gut, zum Beispiel bei dir, ihr seid halt eine straight-up digital company, about a digital product, gut, mit einer Hardware-Komponente, aber trotzdem, die Frage ist immer so, okay, was hat das eigentlich gebracht, ne, also für diese Unternehmen oder für die Executives, die dorthin gereist sind, ne? Also ich sag mal, sich die Culture anzugucken oder zu sehen, okay, zu sehen, wie massiv es ist, ne, wie groß es wirklich ist, und zu sehen, wenn du jetzt sagst, okay, hier Market Cap so groß wie der ganze alle DAX-Unternehmen und so, ja, das zu realisieren, aber trotzdem, wie ist ja nicht diese, wenn man sagen würde, okay, vielleicht von einer Culture-Basis oder so, ne? Du wirst ja nicht diese Crocs-tragende Culture,
das Problem ist ja
nicht mitnehmen, das kriegst du ja nicht umgesetzt, ne? Wenn du irgendwie, keine Ahnung,
zu, ja, und das ist eben die Frage. Das ist eben die Frage. Wenn du hingehst und sagst, okay, hier ist was anders, ja. Also, kein deutscher Manager muss sich der Illusion hingeben, dass er dieses unglaubliche, diese Knowledge-Maschine Israel nachbauen kann. Das ist ja kulturell so verwurzelt, ja, dieser Bildungsgedanke. Es gibt ja in israelischen Familien nichts Höheres als Bildung und so weiter. Da musst du mal heute anfangen, damit in 100 Jahren vielleicht da bist. So, ja, also, und das ist der Effekt daraus. Ja? Ja. Und natürlich das Umfeld, dass dieses unglaublich dieses Militär haben aus ihrer geopolitischen Situation. Ja. Ich meine, jeder CEO da war 8200 Hightech-Abteilung des Militärs, die haben in irgendwelchen Bunkern gesessen und ich weiß nicht was. So, das kannst du nicht replizieren. Ja? Trotzdem ist es mal interessant, sich das anzugucken. Ja? Das andere ist, ich gehe in Silicon Valley und sage, ich kann das auch nicht replizieren, weil ich habe Stanford da, ich habe diese Witterungsverhältnisse da, jeder will dort sein, ich habe ja auch negative Effekte, man muss das gar nicht sagen wir, nur positiv sehen. Aber dann ist die Frage, warum kriege ich, sag mal, wenn ich sage, das ist toll, dann muss ich den Ansatz machen und das rüber transportieren. Ich muss dafür aber nicht rüberfahren. Ne? Also das ist richtig. Also ich glaube auch, dass diese Phase vorbei ist. Also das war so 2016, 17, habe ich würde mal sagen, dreimal die Woche eine Anfrage bekommen. Hey, wir sind eine Digitalisierungsagentur, wir beraten die großen deutschen Industrieunternehmen und wir würden gerne mal bei euch mit 15 Führungskräften vorbei, damit die mal verstehen, wie Startup so. Und das waren hier Startup-Touren. Und wenn die dann hier waren, die waren alle in Tel Aviv und im Silicon Valley. Da sind ganze deutsche Auswanderer im Silicon Valley, haben da eine ganze Business-Community gebildet, weil irgendjemand musste die ja betreuen. Ja? Und ja, also ich glaube, das war auch eine Welle.
Ja, ist sehr, sehr spannend. Und
was ich noch spannend finde, du hast auch jetzt schon mehrfach, als du noch von deinem Lebensweg erzählt hast, hast du das, glaube ich, zweimal besonders betont, dass du dich bewusst gegen Konzerne entschieden hast.
Habe ich das? Du hast gesagt, ich glaube, ich bin bewusst aus dem Konzern raus und habe dann gesagt, dass ich bei Nokia auch wieder bewusst raus bin, weil ich auch vom Konzern weg. Also man könnte sagen, ich habe bewusst gesagt, ich habe mich nicht gegen den Konzern, aber okay, für
das
Startup
entschieden. Genau, das war das, worauf ich hinaus wollte. Nämlich für mich klang das auch so, dass du dich für das Unternehmertum entschieden hast. Ja. Und meine Frage ist, warum? Was hat dich dazu bewegt? Was begeistert dich am Unternehmertum? Was hast du auch an dir selbst gesehen, dass du sagst, ich bin ein Unternehmer? Wie kam das?
Das war ein Werdeprozess. Also ich bin nicht als Unternehmer geboren, ich komme nicht aus einem unternehmerischen Haushalt, ich komme aus einem sehr anständigen Angestelltenhaushalt und habe aber sehr früh irgendwie immer gedacht, ich würde gern mal eine Firma aufbauen oder selbstständig sein, aber bin also nicht so getrieben gewesen, dass ich gesagt habe, ich mache das jetzt. Ich habe als Student mal irgendwie Anrufbeantworter vertickt. Könnt ihr euch nicht mal dran erinnern? Das waren so kleine Maschinen, die standen neben dem Telefon. Ach so, das Telefon, das war dieses Ding, das mit dem Kabel an der Wand angebunden war.
Das,
genau,
das Beispiel, noch ein Kabel hatte. Ne?
Naja, okay, ich habe Anfang der 90er studiert. Also egal, also das habe ich dann schon mal gemacht, und aber habe das dann auch nicht weitergetrieben, sondern habe da irgendwie meine Ferienjobs gemacht und ansonsten ein sehr lustiges Studentenleben verbracht. Nee, ich habe immer gedacht, ich will Konzern, weil ich dachte, das ist so meine Karriereplanung, und bin sehr bewusst, fand das super, habe in Hamburg studiert, Medien, Springer, tolles Haus, nicht unumstritten zu der Zeit, aber natürlich auch ein Riesenkonzern und tolle Perspektive. Und dann ist aber etwas passiert, aber das ist sehr individuell, dass ich sehr schnell, nachdem ich dort angefangen hatte, gemerkt habe, wie viel Konzern eben auch politisch, Alltag und so weiter ist. Ich war also mit dieser Energie da rein, dass ich sage so, hallo Hoppla, vorwärts, ja, mit Ende 20 glaubst du ja eh nicht, dass dir noch jemand irgendwas erklären kann, sondern sagst, gib mir mal 5 Millionen, ich mach mal was draus. Ja. Das passierte jetzt auch nicht unmittelbar, aber es war eben auch so, dass ich gesagt habe, ich bin doch hier eigentlich die kleine Nummer, ich war im Trainee-Programm, warum verbringe ich so viel Zeit damit, mir zu überlegen, mit welcher Führungskraft man wie irgendwie nochmal in der Kantine gesehen werden könnte damit, also so übertrieben, nicht?
Ja.
Und das hat sich so ein bisschen fortgesetzt bei mir, dass ich, also ich glaube, ich kann beides, ne? Ich sage immer, ich kann Western und Country, um mit den Blues Brothers zu sprechen. Aber ich habe schon also dieses Unmittelbare, dieses schnelle Entscheidungen treffen, Dinge gestalten, nicht in unendlichen Meetings sitzen. Das ist, glaube ich, das, was mich auch einfach erschöpft. Du sitzt halt im Konzern. Also der Konzern hat unglaubliche Möglichkeiten, wenn er erstmal loslegt. Mhm. Bis er loslegt, kann es sein, dass du es nicht mehr erlebst, weil du nicht mehr im Konzern bist oder pensioniert. Ja, das heißt, wenn ein Konzern erstmal eine Dynamik aufbaut, und wir sehen das gerade bei Volkswagen, das ist irre, was da gerade passiert. Also was dies da gerade anschiebt mit dieser Elektromobilität. Wenn das Ding läuft, ja, dann kann Tesla zumachen.
Aber das ist alles auf eine Karte setzen, oder?
Das ist eine Hochrisikostrategie.
Was hältst du davon persönlich?
Ich finde es faszinierend. Ich finde es faszinierend, weil
also findest du das ist positiv? Also findest du es gut?
Ja.
Findest du die Entscheidung gut?
Ich finde die, also ich finde das massiv, weil ich, also ich glaube, das ist eine, also A ist es, muss man sich immer klar machen, wenn man jetzt mal Volkswagen als Konzern nimmt, ja, die sind richtig groß, ja. Und nur weil dies im Moment sagt oder der Konzern sagt, wir stellen um auf Elektromobilität in der Massenmobilität, heißt es ja nicht, dass LKWs in Brasilien plötzlich nicht mehr verkauft werden, weil da der Verbrenner und der Diesel nicht mehr gebaut wird. So. Und weil jetzt Porsche sagt, wir haben 35.000 Vorbestellungen auf unseren ersten Elektrowagen, dass die auch nicht andere Fahrzeuge noch verkaufen. So, das ist ja ein Prozess. Aber ein klares Commitment und zu sagen, wir machen das jetzt in voller Konsequenz. Ja, es wird so sein, einfach auf Kraft der Dynamik. Da ist geht gegen die Economy of Scale geht nichts. Wenn die das durchziehen, wird kein Automobilhersteller in der Welt wahrscheinlich dran vorbeikommen, mit 2, 3 anderen vielleicht noch in der Größe Komponenten von Volkswagen zu kaufen. Weil es wird keinen geben, der diese Bausätze günstiger und besser herstellen kann. Das ist einfach so. Also von daher, das ist schon interessant. Aber also die Dinge brauchen eine Weile. Zurück zu meiner Situation im Konzern, aber du sitzt halt in sehr, sehr vielen Planungsrunden, Meetings, Budgetrunden und so weiter und so fort. Mhm. Und da habe ich, ich war früher Mehrkämpfer oder Leichtathlet, habe Mehrkampf gemacht und es war nie die Langstrecke, es war immer die Kurzstrecke. Also schnell rein, Gas geben, am besten gewinnen, ja, und dann ab ins Ziel, aber dann bitte auch das nächste, ja. Das ist auch so ein bisschen, das ist persönlichkeitsabhängig.
Weißt du, woran ich denke, wenn ich an Voice Assistant denke? Mhm. Dann denke ich immer an Jarvis von Iron Man. Ich weiß nicht, hast du Iron Man mal geguckt? Mhm. Daran denke ich
immer. Ich sitze viel im Flieger, da gucke ich solche Sachen.
Daran denke ich immer an Voice Assistant. Und wenn Voice Assistant wirklich mal so ist, wie das in dem Movie platziert ist oder wie das da repräsentiert wird, dann würde ich sagen, dann hat man auch was von einem Voice Assistant. Also ich weiß nicht, also
die ist schon bewusst,
ich habe also das Einzige, wofür ich zum Beispiel wofür ich Siri zum Beispiel nutze, also ich habe jetzt ein iPhone zum Beispiel, ist, wenn ich zum Beispiel zu faul bin oder wenn ich jetzt gerade ganz schnell irgendwie jemanden anrufen muss, dann sage ich, okay, hey Siri, call please, name X, whatever.
Das hast du jetzt keinen Anruf gekriegt.
Alexa habe ich jetzt nicht. Ich hab mal so einen kleinen Google oder so, aber und jetzt baust du ein Voice Assistant mit deiner Firma für Autos. Mhm. Warum? Wie kam es dazu?
Aus ähnlichen Überlegungen, die du gerade schon formuliert hast. Ich finde immer, Hollywood ist eine ganz gute Lernwerkstatt über zukünftige Trends. Und es gibt so ein paar Filme, die wir alle zu unterschiedlichen Zeiten, aber jeweils in unseren Jugend- oder Kindheitstagen gesehen haben oder Serien, da ist einiges inzwischen Realität geworden. Also Star Trek ist immer so eine Serie, die auch sehr dafür bekannt ist, dass sie diese Technologien bringen dann unvorstellbar, ich weiß nicht, wie lange das her ist, hier ist es Minority Report, glaube ich, gewesen, wo diese Zeitungsseite war, wo sich die Bilder auf der Zeitungsseite bewegt haben, weil da so ein dünnes Display war, das so ist heute Realität. Es gibt heute faltbare Handys und so weiter und der Film ist, glaube ich, 15 Jahre alt. Es gibt im Übrigen, es gibt in Hollywood eine Drehbuchtechnik, die entwickelt wurde, um technologische Entwicklung möglichst präzise vorauszusagen. Die ist aus den 50ern und 60ern und ist von Sci-Fi, also Science-Fiction-Drehbuchautoren entwickelt worden, wo also das dann immer weiter eingegrenzt wird und so weiter, um mit einer gewissen Sicherheit das voraussagen zu können. Und die wird heute auch international von Forschern also angewendet. Das ist ganz lustig. Bei mir war es nicht Iron Man, sondern bei mir war es einmal Star Trek, nicht? Also weil ich einfach gesagt habe, das ist in der Tat so, ich werde mit Maschinen sprechen, weil Maschinen nicht vermenschlichen, sondern weil das unmittelbarste schneller ist und jeder kennt das irgendwie, Computer, wo ist Captain Kirk, ja, so und titit und dann antwortet da jemand. Aber eigentlich, der prägende Film, der ist auch so ein bisschen bei den ganzen Sprachassistenten Unternehmen so ein bisschen Kult, ist hier Her oder Sie, ne? dieser Film, wo sich dieser nicht zu fernen Zukunft Liebesbriefschreiber da in das Operating-System seines Computers verliebt wird, im Englischen von Scarlett Johansson gesprochen wird. Das ist also durchaus auch eine interessante Stimme, kann man nicht anders sagen. Ich weiß gar nicht, wer es im Deutschen gesprochen hat. Also, das war so der Ansatz, in einer generellen Entwicklung sich zu überlegen, was werden so die, ich sag mal, Meta-Meta-Trends, ja. Wir reden also in meiner Thematik, Automobil gibt's ja so die klassischen Themen gerade im Meta-Trend. Das ist Elektrifizierung, das ist Sharing, das ist all die Themen um Shared Mobility und so weiter. Und es gibt aber auch noch Trends darüber. Und ich glaube, ein ganz großer Trend darüber ist eben im HMI, Human Machine Interface. Wie kommunizieren wir in Zukunft mit Maschinen? So. Und das wird Sprache sein. Das ist einfach so. Und wir sehen das, und das ist keine neue Technologie. Also sie ist auf die Menschheit bezogen relativ neu. Also Sprache nicht, sondern künstliche Sprache. Aber es gibt seit 40, 50 Jahren. Es ist jetzt nur einfach, dass zurzeit so exponentielle Entwicklungen in dieser Thematik sind, dass wir anfangen können, mit einigermaßen natürlichen Dialogen zu kommunizieren. So. Jetzt kommt genau der Punkt, den du angesprochen hast. Ist das etwas, was wir heute schon 1:1 umsetzen? Da habe ich auch meine Zweifel. Ja, und wir sehen das auch sowohl bei den großen horizontalen Plattformen, aber auch bei uns. Man kann das eine oder andere ja auch gut ohne Sprache machen. Es gibt solche Situationen, dass du sagst, na gut, wenn ich mit drei Leuten im Auto sitze, dann fange ich doch jetzt hier nicht an, die E-Mail zu diktieren, ja, nur damit ich nicht abgelenkt bin. Dann sitze ich doch wieder irgendwie an der roten Ampel mit dem Handy und so weiter. So. Und ich glaube, die beiden Hauptfunktionalitäten von Alexa genutzt sind heute Musik und der Notizzettel. Ja? Also Alexa, ich muss noch Tomaten kaufen. Brauche ich dafür jetzt irgendwie einen weltweiten Trend in Sprachtechnologie? Glaube ich auch nicht. Aber so, ich sage immer zu meinem Team, weil wir das hier natürlich auch besprechen und weil wir natürlich auch sehr offen damit umgehen und sagen, dieses Thema, das wir hier so klar seit 3 Jahren verfolgen, ist das Thema, das wir da drin sehen. Und ich sage dann immer, das Window of Opportunity hat sich noch nicht mal angefangen zu öffnen. Also es ist jetzt nicht so, dass hier irgendwas zugeht, sondern es ist noch nicht mal offen. Und wenn man, deswegen sage ich, das ist ein Meta-Meta-Trend. Ja? Also Touchscreens haben wir vorhin drüber gesprochen. Die sind so schnell in das Bewusstsein der Nutzer eingedrungen. Aber ja, heute gehen 3-jährige Kinder an den Fernseher und versuchen mit 2 Fingern das Bild größer zu zoomen. Ja, das war jetzt eine Sache von 10, 12 Jahren. Ja. Da wachsen ganze Generationen heran, die sich das gar nicht mehr vorstellen können. So. Und das wird, meiner Ansicht nach, das ist meine ganz klare Hypothese, das wird mit Sprache auch so sein. Ja. Ich meine, du seid ja knackig jung, ja. Aber dieses ganze Thema Sprachtechnologie ist natürlich schon auch etwas, womit ihr jetzt nicht selbstverständlich aufgewachsen seid. Ihr seid aber mit Touchscreens total selbstverständlich aufgewachsen und mit digital, ja. Also ich kenne Menschen in der Generation meiner Eltern, die haben noch nie eine Online-Überweisung gemacht. Die gehen in die Bank und füllen dann Überweisungsträger aus, ja, weil sie sagen, oh, da weiß ich nicht zurecht, dann vergesse ich mein Passwort. Ich kenne die Frau Schneedermeier von der Sparkasse, die weiß dann auch, wenn ich da einen Schreibfehler habe, dann ruft die nochmal an. So, ja. Also so ein User Behavior braucht bestimmte Zeiten und da setzen wir voll drauf. Und der Grund, warum wir glauben, dass es für die Automobilindustrie eine eigene Intelligenz gibt, ist eben sehr klar, dass wir einfach sagen, wir werden sehr starke horizontale Player haben wir heute auch schon, ne? Eine Alexa und eine Google Assist und eine Siri. Und es wäre ja naiv, wenn wir sagen würden, wir können mit unseren 45, 50 Mitarbeitern da eine Konkurrenz zu aufbauen. Das ist gar nicht der Fall, sondern wir werden nicht nur einen Assistenten haben. Das ist einfach so. Ja, du wirst nicht in der Alexa-Welt leben und du nur in der Cortana-Welt und Siri gibt's nicht mehr und so weiter. Wir werden eine Vielzahl von Assistenten haben. Ja, das eine wird der Beratungsassistent irgendwo online sein, der Chatbot. Das andere wird vielleicht ein Operateur im Krankenhaus sein. Aber und da kommt der Punkt, wenn du in 3 Jahren irgendwo liest und dir soll der Blinddarm entfernt werden und du döst gerade so weg in die Narkose und der Operateur sagt, Alexa, entferne den Blinddarm, dann wärst du wahrscheinlich relativ nervös, würdest gerade wegdämmern, könntest dich nicht mehr gegen wehren. Aber das wird nicht passieren. Wir werden sehr viel vertikale Intelligenz haben und wir glauben eben, sind voll davon überzeugt.
Das heißt dass wirklich domain-specific und dann, dass man auf der Consumer-Ebene dann wirklich auch so eine Brand-Awareness für spezifische Voice-Assistants dann hat für ein Vertical. Wenn du zum Beispiel sagst, okay, jetzt bei einer jetzt wirklich hypothetisch irgendwann mal in der Zukunft. Mhm. Es gibt den Medical Voice Assistant.
Ja, ne, ist der gar nicht in der Zukunft. Gibt es gerade gefundet worden, ein Startup hier aus Berlin, den Lab Assistant, okay. So ein Research Assistant, genau.
Okay, also du denkst wirklich, dass es dann so domain-spezifisch
ist? Der Punkt ist ein anderer. Wir laufen gerade und sag mal, mit Hinsicht auf Bewertung von Zukunfts- und Zukunftstechnologie und zukünftigen Verhalten laufen sehr viele Menschen einfach immer Gefahr, mich eingeschlossen, dass wir den Status quo von heute nehmen als etwas, wo wir sagen, das würde ich ja nicht machen. Oder das brauche ich ja nicht, ich kann ja die Lampe an- und ausmachen. So, ja. So. Das heißt, wir gehen im Moment davon aus, dass diese Assistenten alle einen Namen haben. Weil das heute so ist. Warum haben die heute einen Namen? Weil dieses sogenannte Wake-up-Word, das Aufweck-Wort, die müssen angesprochen werden, damit die nicht dauerhaft zuhören. Sonst steht da dauerhaft ein Lautsprecher, der einfach die ganze Zeit an ist. So. Und jetzt gibt's so einen Initial-Impuls und dann gehen die an. So, deswegen gibt's dieses Aufwachwort. So. Das wird in Zukunft gar nicht mehr nötig sein. Ja. Also du wirst Assistenten haben, die wirst du über ein Schlüsselwort oder es wird, sag mal, geschlossene Plattformen geben, die schon auch realisieren oder es wird ein generelles Codewort geben und so weiter. So. Die Frage ist jetzt, wird es dann nur einen Assistenten geben? Nee. Und ich vergleiche das immer ganz gerne so mit der Entwicklung von Webseiten und Browsern vor 20 Jahren. Ne? Es gab früher durchaus zahlreiche Websites, die auf einen Browser optimiert waren. Ja, und das war dann auch kein Zufall, dass du mit dem Safari jetzt nicht so gut auf irgendwelche Google-Seiten kamst, sondern so, oder Microsoft-Seiten damals. Ne? So, und das ist etwas, was weg ist. Ne? Das heißt, du hast heute vollen Zugang in deine Google Mail über eine Apple-Infrastruktur und so weiter und so fort. So. Die Differenzierung findet im Browser statt. Ja, das heißt, an dem User-Interface, an dem HMI, ich bin Chrome-Nutzer, ich habe da meine Passwortverwaltung drin, ich habe das mal versucht irgendwie auf einen anderen Browser, zack, war ich wieder zurück. Es gibt viele, die schwören eben auf die Apple-Umgebung, weil das eben am sinnvollsten synchronisiert ist und so weiter. Trotzdem hast du, egal wo du einsteigst, Zugriff zu dem gesamten Internet. Und das wird in der Voice-AI ähnlich sein. So, das heißt, ich glaube gar nicht mal, dass du dich unbedingt daran gewöhnen musst, wie dein Assistent heißt. Oder vielleicht hast du einen Assistenten oder du suchst dir irgendwie ein Wort aus. Vielleicht adoptierst du einen Assistenten und sagst, meiner heißt, ich weiß nicht, Fifi oder Howard oder sonst was. Du wirst aber generell Zugang zu all diesen Intelligenzen haben. Und ich sage halt, eine dieser Intelligenzen wird eine domainspezifische Automobilintelligenz sein.
Warum brauchst du so eine domainspezifische Intelligenz? Also jetzt die konkrete Frage wäre ja, vermutlich muss das von unterschiedlichen Anforderungen herkommen, mhm, für die unterschiedlichen Domänen. Mhm. Was sind Anforderungen, wo du sagst, euer Voice Assistant, Chris heißt der, glaube ich, mhm, ne? Was kann der in dieser Branche, in dieser Domäne besser als zum Beispiel Google?
So, also domain-spezifisch, weil es Domain-Knowledge gibt. Ne? Mhm. Also horizontale Plattformen haben in der Regel ein ganz großes Problem bis eine Unmöglichkeit, sich vertikal zu spezialisieren. Mhm. Der Hintergrund ist ganz einfach, weil du sagst, die horizontale Plattform ist so gut für generelle Fälle, ja, dass ich die Vertikalisierung nicht brauche. Und es gibt einen technischen Aspekt, ja, weil dieselbe API, dieselbe Schnittstelle eben in Tokio eine Toilette bedienen muss und in Karlsruhe den Kühlschrank und in Montpellier den Mobile Speaker. So, ja, das so. Wenn ich jetzt irgendwas daran drehe, habe ich eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass irgendwo was in dem Ding bricht. Das heißt, die horizontale Plattform kann ich sehr schwierig vertikalisieren, indem ich sage, ich nehme was raus und setze das rein. So, jetzt ist es aber so, dass es, wenn wir mal die Analogie uns angucken, ein Assistent, ja, also ein Assistent zu Hause, ja, Butler, Home Assistant, was auch immer, ja, der nimmt das Telefon ab, der kauft ein, der macht die Tür auf, der sagt dir irgendwie, wie warm die Temperatur ist und so weiter. Das ist ein Skillset, das ja so. Ein Assistent im Auto, ein Beifahrer, wenn wir jetzt mal so eine Rallye-Fahrer-Analogie nehmen, der muss wissen, an welcher Position du heute bist. Der muss wissen, welche Daten aus dem Fahrzeug jetzt relevant sind zu diesen Wetterverhältnissen. Der muss dich als Fahrer proaktiv vor Situationen warnen, die vielleicht überhaupt erst kommen. Ja, der wartet gar nicht darauf, dass er gefragt wird, sondern er muss dir sagen, pass auf, hinter der nächsten Kurve ist eine Schule, es ist 10 Uhr morgens, es ist wahrscheinlich, dass Kinder auf der Straße sind. So. Das heißt, wir haben eine domainspezifische Ausbildung, die ich aber eben brauche, um im KI-Bereich, im künstlichen Intelligenzbereich, diese Skills zu trainieren. Ich brauche diese Daten, um diese Skills zu trainieren. So. Und das ist einer der wesentlichen Gründe. Ja, ich sage nicht, dass Google das nicht kann. Also, wer bin ich, um zu sagen, dass Google etwas nicht kann? Natürlich können die das. Ja. Die Frage ist wiederum, will die Automobilindustrie das? Weil, wenn ich sage, dass ich diese Domain-Knowledge in die Hände einer dritten horizontalen Plattform gebe, wir haben eben gesagt, 80% meiner IP, 80% des Know-hows der Automobilindustrie verdampfen gerade, ja, weil der Verbrenner weggeht. Ne? Also 80% IP beim Automobilhersteller ist Verbrenner und Antriebsstrang, also Powertrain und Combustion Engine. So, die sind weg. So. Und wenn ich jetzt dann sage, aber das Know-how des Fahrzeugs auf der Straße und das Verhalten des Fahrers da drin, dieses Territorium gebe ich an Dritte ab, dann ist da nicht mehr so viel übrig. Und deswegen sagen wir, es wird diese vertikale Notwendigkeit geben für den einfach den Kundenkontakt, ja, dass der Fahrzeughersteller, der Mobilitätsanbieter den Kundenkontakt hat. Es geht ganz stark um das Thema Datensicherheit, GDPR, DGSVO. Ja, also ich muss als Inverkehrbringer auch Kontrolle
darüber. Fandest du die sinnvoll, die DGSVO?
Ja, sehr.
Warum?
Weil ich glaube, dass das, also historisch wird das eine der großen europäischen Errungenschaften in der digitalen Welt des 21. Jahrhunderts sein. Wir sehen das jetzt gerade, Kalifornien zieht nach. Ja, also ich glaube irgendwie jetzt Ende September oder so ein ganz ähnlich angepasstes Gesetz. Das bürgerliche Gesetzbuch Deutschlands war irgendwann mal Anfang des 20. Jahrhunderts die Grundlage für das erste geschriebene bürgerliche Recht und ist ja Basis ganz vieler anderer bürgerlicher Gesetzbücher geworden. Und ich denke, die DGSVO ist das ähnlich. Die wird angepasst werden, da wird es Novellen geben und so weiter. Aber wir leben in einer zunehmend auf Daten basierenden Welt. Ja? Das kann ich auch gar nicht verhindern. Es ist faktisch nicht möglich. Also muss ich ein Code of Conduct, ich muss ein Code of Governance setzen. Und der kann von mir aus auch erstmal extrem streng sein. Und dann muss ich mir die einzelnen Fälle angucken. Weil das andere ist Cambridge Analytica. Und da sehen wir gerade.
Okay. Ja, nee. Da gibt's ja sogar auf Netflix jetzt mittlerweile einen Doku drüber. Da ist schon so, in der Breite, ja, kriegen alle mit, was aber jetzt passiert ist.
Das ist das andere, ja. Wenn ich kein Bewusstsein dafür habe und ich glaube schon, dass, also allein, also, die Frage ist ja immer, was sind mir meine Daten wert? So, ne? Und ich habe es vorhin erwähnt, ich habe viele Freunde in Israel, bin da sehr gerne. Es gibt in Israel eine sehr hohe Kultur oder sehr verbreitete Kultur der Datenfreigabe, weil zurück gibt Sicherheit. Ja, nur wenn wir transparent sind in unseren Daten, bekommen wir Sicherheit in diesem Land. So, das ist in vielen anderen Ländern der Welt nicht. Da ist die Frage, was ist das andere gut? Aber eine Sensibilisierung dafür zu schaffen, dass das meine Daten sind und ich da auch einen Wert habe und die kann ich ja verkaufen. Das muss ja nicht pekuniär sein. Muss ja nicht sein, dass ich da 5 € aufs Konto überwiesen bekomme. Vielleicht bekomme ich eine Leistung dafür. Und dass es auch Grenzen gibt, das finde ich sehr sinnvoll. Also ich finde das bisher, ja.
Ich glaube, das hat sehr viel Awareness geschaffen für die Themen. Natürlich sowas wie Cambridge Analytica hat natürlich dazu noch beigetragen oder so. Aber so an sich, ich glaube, dass der Mensch so gestrickt ist, dass auch vor allen Dingen, was so digitale Produkte oder Services angeht und so, vor allen Dingen, wenn man sieht, okay, wie hat Google das aufgezogen? Okay, everything is free, but we get your data. Und dass im Endeffekt am Ende des Tages alles über Convenience läuft. So, as long as it is convenient, also solange es meinen Bedürfnissen entspricht und solange ich, keine Ahnung, unter einer Minute brauche dafür, um einen E-Mail-Account aufzusetzen oder wie auch immer, oder dass man auch immer hier AGBs, also ich glaube, dass es vorher so war oder dass die meisten Menschen
sich... Ja, das war's. Also die ersten 20 Jahre der Digitalisierung waren so, ja, weil man es auch erwartet hat.
Ja, ja, ja. Einmal bitte durchlesen und akzeptieren und ja, einmal runterscrollen und checken.
Wer hat denn AGBs in seinem Leben schon mal durchgelesen?
Ja. Also ich glaube, die ersten beiden, die ich angeklickt habe, habe ich durchgelesen, weil als kleiner, naiver, junger Mensch dachte ich, die lesen sich alle durch.
Achso, weil du dachtest, du kriegst den Knopf erst geklickt, wenn du es auch durchgelesen hast. Ja. Nee, aber ich glaube schon, dass ich da ein neues Bewusstsein auch aufbaue.
Die klassische Kritik aber an der DGSVO ist ja meistens, dass es die Großen gar nicht so getroffen hat und die Kindergärten sich jetzt Sorgen machen, dass die keine Fotos mehr machen dürfen von der Gruppe. Was ist deine Meinung dazu?
Ja, deswegen sage ich, das Ding ist natürlich einfach übers Ziel hinausgeschossen. Ich muss nur irgendwo mal anfangen. Ja. Ich kann auch nicht irgendwie einem Unternehmen wie uns androhen, dass ich irgendwie es mit bis zu 250 Millionen Strafe besetze. So. Und ich, also... Das ist das eine. Das andere ist, ich habe einen wunden Finger vom Cookie akzeptieren auf Webseiten. Ja, das ist, also das geht nicht.
Ja.
Das ist faktisch geht das nicht. So. Also muss ich da irgendeine Lösung finden, aber in der Regel ist, wenn es ein Problem ist, gibt es eine Lösung. Nee, ich denke, da wird es jetzt relativ schnell auch Novellen und Anpassungen geben, weil also es ist ja egal, wo du hinkommst. Ja, in der Arztpraxis, gut, das sind natürlich hochsensible Daten, dann kriegst du da eben, ich habe jetzt neulich, man glaubt ja gar nicht, was für Ausmaße das annimmt. Ich wollte 2 Stühle bestellen in einem Möbelgeschäft, ja, also in so einem Einrichtungsgeschäft und die haben halt meine E-Mail und so weiter aufgenommen. Und dafür haben die mich eine Datenschutzgrundverordnung unterschreiben lassen müssen, ja, weil ich eben ihnen ihre Daten, meine Daten gebe. Und das ist natürlich, sage ich mal, als solches nicht tragbar. Auf der anderen Seite, also gerade jetzt vor ein paar Wochen habe ich einen Freund von mir getroffen, der hat seine Firma, die gerade mal 3 Jahre alt war, für also einen guten Preis verkauft, weil der eine Plattform geschaffen hat, relativ schnell, die bei großen Legacy-Unternehmen eben schaut, wo Daten wie in Speichern sitzen, um dann eben auch garantieren zu können, dass diese Daten gefunden werden. Also wir werden sehen, dass die DGSVO eben auch sehr große unternehmerische Möglichkeiten bietet, da wiederum neue Geschäftsmodelle darauf aufzusetzen. Also schauen wir mal. Nein, aber also das Kindergartenbeispiel ist natürlich extrem, aber natürlich ist das Quatsch. Klar.
Okay.
Ich würde noch gerne einmal ganz kurz zurückkommen auf Chris und generell euer Produkt. Ihr bietet es ja, oder die Idee ist ja, dass ihr das an die großen OEMs im Endeffekt also irgendwann bringt. Also
das, na, Chris dass selbst wir, das, ist ein Endkundenprodukt.
Nicht? Okay, also, oder sagen wir mal als White-Level-Produkt, dass ihr eure Software oder euren Stack im Endeffekt als White-Level-Produkt anbietet und customizable dann für Marke XY, richtig, wie auch immer.
Genau.
Wie ist es dann, also strebt ihr das dann auch wirklich so an, okay, dass wir chargen dann quasi für unsere Software, für unseren Stack, wie auch immer, auf einzelnem Autobasis, sagen wir mal, und die Daten, die dort generiert werden, vor allen Dingen, sagen wir mal, auch, ist ja ein lernendes System, das heißt, die Sprache, also durch die Interaktion zwischen Assistant und Mensch wird's ja auch mal besser, und die Daten, die kreiert werden, die liegen beim Automobilhersteller, also, oder bei der Marke dann, ist das so die Absicht oder die Idee dahinter?
Also,
vielleicht musst du noch 2 Schritte noch davor gehen, erstmal das Produkt erklären, wie es standardweise eigentlich normalerweise gekauft wird von der Person momentan und dann das Ziel vielleicht erklären.
Okay, gut. Ich wollte nämlich auch gerade einen Schritt zurück einfach, aber die Frage, die heben wir auf, weil die ist wichtig und gut. Also, was wir machen, ist ein mehrstufiges Modell. Und das fängt halt an oder hat angefangen mit unserem Nachrüstsystem. Und Chris ist ein Nachrüstgerät, das eben als Sprachassistent in jedem Fahrzeug integriert werden kann. Ist ein Designgerät, kostet 299 Euro, kaufst du die bei Amazon oder auf chris.com. Und das verbindest du mit dem Smartphone, hängst es dir an die Windschutzscheibe, ähnlich wie ein Navi, ist rund, also dann eben doch kein Navi, aber es wird so ähnlich montiert. Und dann kannst du rein über Sprache und Gestensteuerung in dem Fall auch dir deine Routen planen lassen. Du kannst dir deine WhatsApp vorlesen lassen, kannst Textmessages diktieren, kannst Musik abspielen, Songs suchen, Leute anrufen, ja, also dieses klassische Ding, ja. Dann nehme ich doch mal Siri, ja, dann machst du Siri und sagst, hey Siri, ruf Daniel an, und dann hast du 5 Daniels im Adressbuch, dann hast du wieder das Handy in der Hand, ja. Und da sind eben, sagen wir mal, unsere Technologien so, dass in der Kombination aus Sprache und Geste beispielsweise kannst du einfach mit einer leichten Geste heute durch so eine Liste durchblättern und hast die Augen immer noch auf der Straße. So. Das ist ein Endkundenprodukt, das einen unmittelbaren Bedarf trifft. Ja, also das durchschnittliche Auto in Deutschland ist 10 Jahre alt und ist also jetzt technisch nicht auf dem höchsten Stand. Ja, immer wenn ich international unterwegs bin, das Ausland glaubt ja immer, bei uns fährt jeder irgendwie einen anderthalb Jahre, maximal anderthalb Jahre alten Mercedes, BMW, Audi. Ja, aber die Realität ist eben, ich glaube, 10 Jahre VW Passat, so Kombi. Ja, das ist, glaube ich, so der deutsche Durchschnittswagen. Und dafür ist dieses Gerät entwickelt worden. Und es hilft uns natürlich, und da kommen wir an deinen Punkt, die weitere Strategie zu entwickeln, unsere AVA-Plattform. AVA steht für Automotive Voice Assistant. Und das ist genau unsere Technologie, unsere Plattform, die wir Dritten anbieten, um eigene Assistenten zu entwickeln, die auch zu trainieren und besser zu machen, ne? Weil wir mit dem Produkt jetzt ja sehr schnell im Markt sind und sehr viel lernen. Also das ist einfach so, Softwareentwicklung kennt jeder mit seiner Lieblings-App. Da kommt hoffentlich alle 3-4 Wochen ein Update. Wenn es das nicht kommt, wirst du nervös, weil du denkst, schlafen die Jungs, was ist los? Ja? Weil du eben iterativ verbesserst. Ne? Du sagst, okay, das funktioniert nicht so gut, da sind auch mal Bugs drin und so weiter. Wir haben uns alle an sowas wie Beta-Versionen gewöhnt, wo man sagt, das ist noch nicht ganz fertig. Das geht alles in der digitalen Welt und das geht bei uns auch. Ne? Das heißt, wir können mit unseren Updates, die kommen als App, kannst du die Firmware, also das Betriebssystem von der Hardware updaten, kennt auch jeder von seinen Smartphones, dass von Zeit zu Zeit kommt da mal so ein Update, und können das eben sukzessive verbessern. Und dieses Lernen spielt dann wiederum in diese Plattform rein. So. Jetzt, um auf deine ursprüngliche Frage zurückzukommen, dieses Lernen läuft über Daten. Ja, das ist aber heute bei jeder Website so, ja, da guckt man sich an, wo haben denn die meisten geklickt und hat das besser funktioniert mit dem grünen Button oder mit dem blauen Button und so weiter, und das machen wir auch, ne, dass wir einfach sagen, die Sprache, in welcher Höhe spricht die, in welcher Geschwindigkeit spricht die und so weiter, und dadurch, dass wir Kunden haben, können wir mit denen auch kommunizieren, und das spielt ganz, ganz viel in die UX, in die User Experience rein. Ansonsten ist es so, dass diese Sprachassistenten sich iterativ dadurch verbessern, dass sie benutzt werden. Ja? Und das ist eben auch bei uns komplett DGSVO entsprechend. Ja? Das heißt, das ist ein geschlossenes System, und diese Sprachproben, die wir sozusagen in das System wieder einspielen, um es zu verbessern, sind eben auch komplett anonymisiert. Wir wissen überhaupt nicht, von wem die kommen. Das sind irgendwie kurze Snippets, und ich kann es auch ausschließen als Kunde. So. Wenn ich jetzt da hingehe und sage, was ist denn mit den anderen Taten? Ja, Position, wo ist er hingefahren und so weiter und so fort.
Was benutzt ihr als Grundlage für das GIS, also für die, also welche Maps, also was benutzt ihr da als Grundlage?
Here Technologies. Okay. Das sind, das war ja ursprünglich mal unsere Firma. Ja. Also, und da waren die Kontakte noch relativ nah. Nein, die hatten einfach das beste SDK.
Okay.
Und Chris kommt heute, darf man immer nicht vergessen, mit einer vollen Navigation, 99 Länder, Echtzeit, Traffic-Daten. Jetzt kommen demnächst auch noch Speedcams und solche Sachen mit rein.
Ja. Funktioniert doch offline, ne?
Funktioniert die Navigation noch nicht, da sind wir dran. Ja, ah, okay. Aber 80% von dem, was Chris macht, funktioniert eben offline. Okay. Und das ist halt das Schöne, ne? Wenn ich jetzt so einen klassischen Smartphone-Assistenten habe, der versagt halt irgendwie in der Tiefgarage, und Chris spricht dann auch mit dir. Genau. Ja. Also es ist eine der spezifischen Anforderungen im Automobilbereich, weil ich eben nicht auch immer verbunden bin. So, und aber alle weiteren Informationen und Daten, ja, das sind Sachen, die wir momentan gar nicht uns angucken. Die sind für uns auch nicht erstmal interessant, sondern es geht darum, Chris als oder die Plattform, die Intelligenz zu trainieren. Und das sind dann individuelle Projekte und Vereinbarungen mit den Automobilherstellern.
Da hätte ich zwei kleine Fragen dazu. Also das Produkt an sich wäre dann ja, also die wenn man die Plattform nimmt, aber wäre dann eigentlich eine API, oder? Würdet ihr das über eine API anbieten?
Das ist eine Möglichkeit. Also wenn du einfach sagst, es ist eine Entwicklerschnittstelle, dann werden Teile davon über APIs oder auch in einem SDK angebunden, bestimmt. Aber dadurch, dass eben vieles bei uns auch lokal läuft, wäre es eben eher ein SDK als eine reine API über einen Server. Mhm. Was aber Kraft einer sehr speziellen Softwarearchitektur im Automobilbereich wahrscheinlicher ist, dass es wirklich auch als sogenannter Embedded Software Stack innerhalb einer Automobilarchitektur als eine Art Layer-Funktion läuft. Ne?
Okay. Und wäre auf jeden Fall Cloud-Native, oder? Oder was wäre so das Backbone im Endeffekt, worüber die Daten dann laufen würden? Weil wenn ich jetzt so ein bisschen so in die Zukunft schauen würde, was natürlich mega interessant ist, ist auch so Thema Connected Car oder die Kommunikation zwischen Fahrzeugen dann. Ne? Also wenn man sagt, okay, wirklich.
Car to Car.
Ja, genau. Oder Machine to Machine. Also sagen wir mal wirklich irgendwie Tankstelle, bestes Beispiel oder wie auch immer. Also dass man sagt, okay, zum Beispiel so ein Payment kann sogar darüber laufen. Wenn man sagt, okay, euer System wird als Standard, sagen wir mal, euer System ist in der Zukunft der Standard für die Automotive Industry, für alle Cars. Und dass einmal die Kommunikation zwischen Autos läuft, aber auch zum Beispiel, keine Ahnung, gegebenenfalls zu anderen
Maschinen. Genau. Und deswegen sind wir eigentlich auch, sagen wir mal so will, agnostisch. Also heute ist ein Großteil der Software stationär auf dem Smartphone.
Okay.
Ja, das läuft als App, was den Vorteil hat, dass es eben offline funktionieren kann. Mhm. Ja, das ist ein relativ kleiner Footprint. Das sind, ich weiß nicht, 50 MB. Und dann kommen nochmal so ein bisschen Assets dazu und so weiter. Aber wir machen auch die gesamte Dialogsteuerung offline, können aber das Ganze auch online machen. Und natürlich haben wir eine Cloud-Infrastruktur, wo wir das Thema Machine Learning, Account und so weiter, also all deine Accounts, wenn du deine Ziele anlegst und dann irgendwie ein neues Smartphone hast und das installierst, dann sind die eben alle wieder drin und so weiter. Und dann haben wir aber eben auch das Frontend. Das ist bei uns halt heute Chris als Nachrüstgerät, könnte aber genauso das Armaturenbrett von einem Fahrzeughersteller sein oder sagen wir mal irgendeine Spezialhardware bei einem Flottenbetreiber und so weiter. Und deswegen, das ist genau dieses Spezifische im Automobilbereich, dass du dich versuchst, so agnostisch wie möglich zu halten davon, wo was passiert. Ne? Mhm. Also das kann auf dem Smartphone passieren, kann aber eben auch embedded passieren. Es ist keine reine Cloud-Lösung und das liegt eben daran, weil wir glauben, dass der Automobilbereich für sehr lange Zeit noch nicht rein connected funktioniert.
Echt? Okay. Ja, weil ich hätte jetzt gedacht, vor allen Dingen sowas, wenn man in Richtung 5G denkt oder so, dass einfach Abfragen generell, also einfach viel zu lange dauern würden, wenn es in die Cloud gehen würde.
Kann, ne? kann ich sagen wir mal, aus eigener Erfahrung sagen, ich habe hier so ein kleines Wochenendrefugium, nicht weit von Berlin weg, das sind 60 Kilometer, da ist schönste Natur, da gibt's einen Fischadler, einen Biber und eine Wasserschlange. Da ist nichts mit 4G. Ja. Und ich habe mal einen Urlaub mit meiner Frau auf Sizilien gemacht mit dem Mietwagen, da war auch nichts mit 4G, aber ich hatte nur Google Maps dabei, weil ich vergessen hatte, mir die Here Maps runterzuladen. Und natürlich ist es so, dass wir eine 5G-Infrastruktur haben werden, aber A, müssen wir die aufbauen. Zweitens ist sie meiner Ansicht nach sogar engmaschiger zu bauen als eine 4G-Infrastruktur. Das heißt, wir brauchen noch mehr Zellen. Ja. Und da muss man sich natürlich immer überlegen, nimm mal, sag mal, Deutschland ist ja jetzt nicht gerade ein Musterknabe für digitalen Funknetzausbau. Aber guck dir Gebiete in den USA an, wo einfach über zigtausend Kilometer kein Funkmast steht. Deswegen gibt es dort sowas wie Satellitenradio. So. Aber wenn du jetzt mal einen Truck nimmst, der durch so ein Gebiet fährt, der muss natürlich auch funktionieren. Und ob das über Satellitenfunk oder sonst was, das wird man gucken. Wir glauben nur, für die nächsten 15 Jahre, 20 Jahre wird es Hybridsysteme noch brauchen müssen. Und der Trend geht ja auch gerade dahin. Nicht? Mhm. Also wir haben gerade einen großen Trend in dieses sogenannte Edge Computing. Und das wiederum hat was damit zu tun, dass solche Datenmengen anfallen werden. Eine Stunde autonomes Fahren, 1 Terabyte pro Fahrzeug. Ja. 50 Millionen Autos auf deutschen Straßen, du machst die Rechnung und sagst mir, wie viele Nullen das sind. So. Und weil das eben so viel ist, sagen wir halt, wir haben leistungsstärkere Prozessoren und Speicher und dann kommt die K2K-Kommunikation dazu. Ja. Und da macht es dann wiederum Sinn, weil ich dann eben sage, ich mache nur noch kleinere Datenmengen, kommuniziere die aber gar nicht in die Cloud hoch, sondern gehe K2K und habe dann also eher gar nicht eine Abwendung, aber sagen wir mal, so ein Ausbau einer reinen Cloud-Infrastruktur.
Was würde man dafür benutzen als Kommunikationszweck? Müsste ja ein Standard sein, also der Brand
Insignia. Ja, gibt ja verschiedene Standards, die da in den letzten Jahren versucht wurden zu etablieren. Wie heißt der? WiPAX oder so, diese Art Wi-Fi Standard. Also am Ende ist
es LoRa oder so gibt's auch.
Ne? Sowas gibt's. Also ich denke, es wird kurz mittelfristig wird's 5G sein.
Ja. Aber ja, das ist halt ja auch so irgendwie das Problem, so bei den ganzen IoT-Themen, ne? Also es wird ja seit Jahren wird immer von dieser ganzen, es wird ja immer irgendwie visionär geredet und immer hier bei 2020, da gibt's immer, ich erinnere mich im Studium, gab's immer die ganze Zeit dieselbe Statistik, ja, bei 2020 haben wir so und so viel Milliarden Sensoren und keine Ahnung und alles connected und so, aber am Ende des Tages, okay, haben wir wirklich, also wann erreichen wir wirklich so eine Machine-to-Machine-Kommunikation im Endeffekt, ne? Mhm. Weil dann wird es ja, also dann hast du ja diese ganze Mehrwertgenerierung und dann kommen neue Geschäftsmodelle, okay, ich fahre mit meinem Auto gerade an einem Supermarkt vorbei, der in der Nähe von meinem Haus ist und ich weiß, dass ich noch, keine Ahnung, was einkaufen muss oder so und ich kriege jetzt irgendwie einen Rabattcode vom Supermarkt oder irgendwie sowas. Ne? Also das sind alles so Future-Szenarios.
Und die das
sind
Witzige ist, also ich kann mich da immer noch dran erinnern, als ich glaube 2000 wurden die 3G-Lizenzen versteigert. Das war diese Mega-Versteigerung, irgendwie 147 ja. Milliarden damals irgendwie eingebracht. Und dann haben die immer als Best Use Case für UMTS, für 3G, so einen Typen, einen Bergsteiger gezeigt, der irgendwie auf die Zugspitze beim Sonnenaufgang krabbelte und dann auf so einem ganz komischen Handy damals ja einen Film guckte. So. Ja, wo ich gesagt habe. Okay, also.
Bester Use Case.
Also von daher, ich kenne diese gesamten Präsentationen, ich fahre im Supermarkt vorbei und jemand sagt mir, hier gibt es jetzt gerade Butter für 99 Cent. Ja. Das wissen Menschen heute auch schon, ob sie dafür irgendwie einen großen Umweg fahren. Ich weiß es nicht. Es gibt solche Modelle, wie du sie aus, weiß nicht, Bangkok oder sonst was kennt, wenn der Rikscha-Fahrer sagt, okay, die Fahrt kostet 50% weniger, wenn ich dich mit meinem Cousin vorbeifahren darf. Der hat nämlich ein schönes Schmuckgeschäft. Mhm. Mag sein, dass wir das irgendwann erleben werden in einer umgewandelten oder in einer digitalisierten Form. Aber ich glaube, da werden noch viele, viele Slides durch Labs und User Experience Gruppen gehen, bevor sich das...
Und Beratern.
Und Berater. Die werden da ganz viel Geld verdienen. Ja. Das ist ja immer so lustig, nicht? Wenn dann jetzt gerade in dieser Digitalisierungsphase, über die wir vorhin sprachen, da sind ja auch viele der üblichen Verdächtigen, die heute diese Digilabs haben. Ja. Die sagen, ihr müsst unbedingt was machen, ihr müsst digitalisieren und ihr seid also komplett in der Sackgasse und so. Das sind aber die sie ja anscheinend in diese Sackgasse beraten haben, weißt du?
Ja, Gold Rush.
Es ist, warum bin ich denn hier? Ja. Mit wem arbeite ich denn bitte seit 10 Jahren?
Du hast es eben kurz angeschnitten. Ich glaube, das ist so ein großes Thema, was heißt großes Thema, aber so das letzte große Thema. Wir sind auch schon knapp mit der Zeit dran. Was ich gerne anschneiden würde, wir haben auch vorhin, bevor wir hier zu dir reingekommen sind, darüber gesprochen, das ganze Thema autonomes Fahren. Du hast es eben auch angesprochen. Mhm. Was ist deine Meinung generell zu dem, also Beyond Hype und Buzz und den ganzen Präsentationen wieder? Was ist deine Meinung wirklich zum autonomen Fahren? Ich habe letztens so ein sehr interessantes Video gesehen und das hat so meine Meinung so ein bisschen geimpactet, kann ich dir auch später sagen. Aber was ist deine Meinung dazu?
Zum Stand jetzt, aber auch zu dem, was genau. Du glaubst, wie lange dauert das noch? Was kommt in Zukunft?
Also der Hype ist ja gerade vorbei. Ja, das muss man gerade sagen. Wir sind durch 4 Jahre autonomen Hype gegangen. Im Silicon Valley gibt es geschätzte 100 Startups, die am autonomen Fahren arbeiten. Davon werden geschätzte 95 dieses Jahr sterben, weil sie keine Nachfolgefinanzierung. Drive AI ist gerade gekauft worden, irgendwie für 100 Millionen, glaube ich, von Apple. Da sind aber auch 80 Millionen Funding oder 180 Millionen Funding reingeflossen. Der Hype beruhigt sich gerade. So. Und jetzt kann ich zu meiner Verteidigung sagen, das gibt's auch schriftlich, dass ich vor 3 Jahren schon gesagt habe, es wird sehr viel länger dauern, als uns das gerade klar gemacht wird. Ne? Mhm. Also das eine sind die technischen Möglichkeiten, die zeigen aber gerade wie immer, Zetsche hat das mal vor ein paar Jahren gesagt, er hat gesagt, Tesla hat in einer beeindruckenden Zeit 80-85% von dem aufgeholt, was wir haben. Aber für die verbleibenden 15% werden sie wahrscheinlich genauso lange brauchen, wie wir hierher zu kommen. So. Und das ist beim autonomen Fahren genauso. Und wir sehen das gerade bei den üblichen Verdächtigen. Die Systeme werden immer besser und so weiter. Und technisch ist es eigentlich gelöstes Problem. Aber um es wirklich letztendlich perfekt zu machen, und das muss es sein, wird es eben noch eine ganze Weile dauern. Das ist das eine. Das andere ist auch die Integration in der Infrastruktur, die sinnhaften Use Cases zu beschreiben. Warum brauche ich es überhaupt? Ja, all das wird aus meiner Meinung nach bestimmt noch 10, 15 Jahre dauern. Und ich habe immer gesagt, das wird ab 2030 überhaupt erst ein wirklich relevantes, flächendeckendes Thema. So. Mhm. Losgelöst davon, wir werden in diesem Jahr noch und im nächsten Jahr die ersten Städte sehen, in denen Robotaxis unterwegs sein werden. Da wird ein Fahrer sitzen, der wird im Zweifel auch das Lenkrad in der Hand haben, aber der wird dann mal die Hände vom Lenkrad nehmen und so weiter. Wir werden zunehmend jetzt in den nächsten Monaten und Jahren autonome öffentlichen Nahverkehr sehen. Ja, also wo leider sehr langsam fahrende, aber autonom fahrende Systeme sich wahrscheinlich über feste Bereiche bewegen, also irgendwie Campus, ja. Universität und
Flughafen.
So weiter.
Was denn?
Flughafen. Flughafen, da ist es ja heute schon, dass diese, ja. Du hast ja keine Fahrer mehr in diesen U-Bahn. So. Das heißt, es wird meiner Ansicht nach, es wird kommen, ne? Mhm. Es ist nach wie vor ein großes Fragezeichen, wie die Businessmodelle dahinter aussehen. Ja, also vor 3-4 Jahren hieß es ja mal, Mobilität wird umsonst sein, weil ich sitze ja morgens in meinem autonom fahrenden Pod, da muss ich ja schon gar keinen Fahrer mehr bezahlen und dann gucke ich mir noch 3 Werbespots an und deswegen zahlt indirekt Starbucks, Netflix oder ich weiß nicht was, McDonald's für meine Fahrt, weil ich mir diese Werbung angucke. Großes Fragezeichen. Ja. Was ist Kurzstrecke, Langstrecke und so? Und was sind die unterschiedlichen Standards?
Ja? Ja, also eigentlich interessante Aussage an der Stelle. Ich weiß nicht, ob du das bestätigen würdest. Hat Tesla dann einfach das bessere Marketing gemacht? Die haben einfach all diese Komponenten, die wir schon haben, Fahrassistent und you name it, einfach gut gepackaged, Autopilot und typisch amerikanisch einfach sehr gut vermarktet.
Kommen verschiedene Aspekte zusammen und ich kann das auch nicht in letzter Konsequenz beantworten, weil ich zu wenig wirklich in Tesla reingucken kann. Mm. Aber einmal ist es, glaube ich, genau das, was du eben andeutet hast, dieser Smartphone, die iPhone-Nokia-Effekt. Mm-hmm. Nokia hat alle Komponenten gehabt. Apple hat es schön aussehen lassen und hat halt eine super coole Experience drauf gemacht. Ich weiß noch, wie ich in Hongkong 2007 in einem Hotel saß und der erste Bekannte war da mit dem iPhone und der schloss so ein Fenster und das machte einfach plopp und ging unten in die Icon-Leiste. Das heißt, aber deswegen funktioniert das Handy doch nicht besser. Deswegen kann ich doch nicht besser telefonieren. Es ist aber einfach cool. So. Und das ist halt Apple. Die haben es halt cool gemacht. Ja. Und Nokia nicht. So. Und das ist schon ein bisschen so. Und dann muss man auch sagen, bis zu einem gewissen Grade grenzwertig in der Kommunikation. Mhm. Wenn ich ein adaptives Abstandssystem als Autopilot promote, marketingmäßig, und mich dann wundere, dass Leute anfangen, Netflix zu gucken und irgendwie mit 120 Stundenkilometer in einen LKW reinkacheln, weil der Autopilot plötzlich die LKW-Plane nicht mehr vom Horizont unterscheiden konnte und dachte, er kann da durchfahren, aber leider dann ohne Dach auf der anderen Seite rausgekommen ist, dann finde ich das schon also mehr als grenzwertig. So. Und das wird ja dann auch als Collateral Damage sozusagen auf den Weg dahin gebracht. So. Aber es ist halt eben auch so, dass Tesla, und das ist einfach jeder Ingenieur, der da mal reingeguckt hat, kann dir das sagen, die sind halt ohne belastende Historie losgegangen und haben eine Elektronikinfrastruktur in diese Fahrzeuge reingebaut, die so kein anderer Hersteller heute hat. Ja, also wir haben heute in einem historisch gewachsenen Fahrzeug der Oberklasse sind, glaube ich, 78 Steuereinheiten oder mehr. Ja, weil da gibt's irgendwie aus den 90er eine Makrotronik irgendwie Einsprechmotor und dann gibt's noch die Info und dann gibt es hier irgendwie und dann habe ich hier noch die Firmware vom letzten und dann und so weiter. So. Tesla hat einen Chip. Und dieser Chip ist meiner Information nach eben auch ein Chip, den die Automobilindustrie sonst nicht hat. Die kommt nämlich aus der, das ist ein Raumfahrtchip. So. Ja, und es gibt eine Verbindung zwischen SpaceX und Tesla. Und das ist einfach so, die haben halt Technologien, Und haben das eben auch als reines Digitalprojekt angestoßen, die heute dieses Fahrzeug auch über viele Jahre noch überlegen machen. Ne? Und das kannst du nicht einfach aufholen.
Das beste Beispiel ist halt das Over-the-Air-Software-Update. Ne?
Also ja, wobei das, also ja, das ist, glaube ich, eher so ein Ding, wo ich sage, das ist halt so ein bisschen die Gunst des Pioniers, der sich das auch mal erlauben darf. Es ist halt so. Also ich kenne das aus eigener Erfahrung für die Firmen, für die ich gearbeitet habe. Ich weiß nicht, ob ihr noch an das war, glaube ich, das iPhone 3 oder so mit diesem Antenna-Gate, ja, wo du irgendwie, wenn du das Telefon gehalten hast, hast du immer irgendwie Abbrüche in den Telefonaten gehabt. Und dann musstest du das hier oben so ganz fest umklammern, dann ging's. Und da war halt ein Konstruktionsfehler, dass sie dann irgendwie im nächsten gefixt haben. Und dann hat irgendwie Steve Jobs, der damals noch lebt, hat gesagt, okay, komm, also wer sich beschwert, meine Güte, ich kann ja trotzdem noch telefonieren. Die kriegen so einen kostenlosen Schutzmantel und dann geht's ja. So. Also sind alle in Apple Store gerannt oder weiß nicht, ob sie damals schon gab, haben so einen Schutzmantel bekommen und alle haben gesagt, danke Apple, danke, du hast unser Problem gelöst. Wäre Nokia das damals passiert, ja, wäre der Börsenkurs gerade mal um 90% eingebrochen. So. Und jetzt stell dir vor, ein Unternehmen wie Ford, GM, BMW, Mercedes, Audi, ja, die ohnehin gerade ja ein bisschen gebeutelt sind als Industrie, aber auch losgelöst davon, da würde es passieren, bei einem offiziellen Software-Update von Fahrzeugen auf der Straße, ja, dass in irgendeiner Art und Weise mit einem Fahrzeug was schief geht. Katastrophe. Und deswegen sind die so zurückhaltend. Es gibt auch noch viele andere Gründe, wo ich einfach sage, Jungs, also man muss auch mal realisieren, wo wir heute stehen. Ja. Aber nach außen hin, ja, ist auch wieder eine Analogie mit Nokia, nach außen hin haben halt alle das Gefühl, Tesla macht diesen Over-the-Air-Update und so weiter. Ja, technisch können das alle anderen auch. Ja. Das war wie bei Nokia damals. Nokia hat uns ja damals gekauft für die Maps, für die Navigation, weil die gesagt haben, wir bauen in alle Smartphones jetzt ein GPS ein. So. Und das war bei Nokia so damals, ja, dann sind so im Jahr 80 Millionen GPS-Handys über den Tresen gegangen. Rückwirkend in der Wahrnehmung, wenn du Menschen fragst, wer hat eigentlich das GPS ins Handy gebracht und die Navi? Ja, Apple und das iPhone. Nokia war aber zwei Jahre vorher da, ja, oder anderthalb. Also von daher, das ist schon immer auch eine Frage vom Marketing und wie ich es präsentiere. Ja.
Wir sind auf jeden Fall noch in der Zeit, aber ich denke mal, wir müssen jetzt die letzte Frage anhauen, oder?
Dann würde ich zur letzten Frage kommen, ja. Wir haben das dir dieses Mal auch schon vorher angedeutet, damit du dir auch Gedanken machen kannst.
Hatte ja gar keine Zeit, wir haben ja so viel
gesprochen. Wir haben die ganze Zeit geredet. vielleicht hast du oder kommst du gleich vielleicht trotzdem auf eine sehr spannende Idee und ich bin mir nicht sicher, dass du auf eine gute Idee kommst, weil wir halt glauben, dass die Leute, die die Zukunft gestalten, auch diejenigen sind, die sie am besten vorhersagen können, weil sie das eben mitbestimmen können, dass die Dinge passieren, von denen sie überzeugt sind. Und ja, was glaubst du über die Zukunft? Was wird passieren? Was erwartest du? Vielleicht auch, was wünschst du dir?
Naja, ich meine, das ist schon eine sehr generische Frage, was wünsche ich mir von der Zukunft, was ich glaube, was passieren wird. Also, ich meine, wir haben jetzt sehr viel über Mobilität und so weiter gesprochen, da müssen wir jetzt mal nicht nochmal drüber sprechen, dass autonome Fahren wird kommen und es wird da Geschäftsmodelle geben und ich glaube auch, dass das Fahrzeug als solches an Wichtigkeit als Statussymbol verlieren wird, aber ich glaube nicht, dass im vollen Umfang die Individualmobilität verschwindet. Nein, also ich würde einfach mal, weil ihr auch so offen und generisch gefragt wurde, gar nicht mal eine tolle Idee. Also, aber wenn ihr sagt, was wird die Zukunft bringen? Ich glaube schon, dass wir am Vorabend einer sehr großen politischen Umwälzung stehen. Und ich glaube, dass wir zu Lebzeiten, also wenn wir alle gesund bleiben und so weiter, wir, die hier sitzen, sehen werden, dass diese politischen Selbstverständlichkeiten, die wir heute haben, so nicht mehr gegeben sein werden. Und das hat was mit all dem zu tun, was wir alle mitbekommen. Das hat was damit zu tun, dass endgültig die Nachkriegsordnung nach dem Zweiten Weltkrieg heute nicht mehr da ist. Die stellt sich gerade neu auf. Und das wird einen Einfluss haben mit technischen Innovationen, die wir gerade sehen, auf all unser Leben, ne? Weil das hat einen sehr starken Einfluss auf den internationalen Handel. Wir werden meiner Ansicht nach sehen, dass die Globalisierung sich bis zu einem gewissen Teil zurückfahren wird. Es wird trotzdem wird's eine digitale Elite geben, die darüber arbeitet. Es wird darunter eine digitale Migration geben, weil du einfach Gebiete hast, wo zunehmend Bildung eben auch einfach Arbeitskräfte im Digitalen schaffen wird. Und das wird an unsere Generation nennen, ja, ich meine, die nächsten Generationen sehr hohe Ansprüche stellen, weil wir reden jetzt hier gerade mal so, ja, und die Automobilindustrie und wie verwandelt die sich denn und hat die jetzt 100 Jahre lang geschlafen und jetzt kommt über die Welt, in die die gerade rein entwickeln müssen und innovieren müssen, tradierte Unternehmen, tradierte Gesellschaftssysteme, die wird halt nicht mehr so sein, wie sie heute ist. Ja, ich will gar nicht schwarz malen, ich sage nicht, dass es irgendwie alles nur Sodom und Gomorra und schlecht sein wird. Aber das wird halt einfach Voraussetzungen bedingen, die wir heute noch gar nicht absehen können. Ja, und ein Thema davon haben wir angesprochen, DGSVO, inwieweit werden Daten das bestimmen, inwieweit werden wir gezwungen sein, unsere Daten lokal in unseren jeweiligen Ländern zu speichern, was wird es da für Austauschkodizes geben, wie wird internationaler digitaler Handel überhaupt noch möglich sein, wer will überhaupt noch mit wem, wie kriege ich es hin in einer Situation wie heute, wobei ist ja sogar durch die Weltkriege hindurch hat Handel immer funktioniert und auch Russland hat, glaube ich, damals Gas immer noch sogar in Deutschland geliefert oder so, habe ich neulich mal gelesen. Also bestimmte Dinge werden auch bestehen bleiben. Aber es stellt schon fundamentale Fragen an Weltordnung und die damit bestehenden Systeme, die auf das, was wir heute gesprochen haben, signifikanten Einfluss haben werden.
Sehr, 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 sehr spannend. Ich glaube, an der Stelle, das hätte ich gar nicht erwartet, dass du das jetzt so anschneidest. Wie siehst du, also wirklich allerletzte Frage, wie siehst du da die Rolle von Europa? Siehst du es eher, also klar, DSGVO, du sagst, okay, das ist eine der großen Errungenschaften, die es wahrscheinlich
auch historisch betrachtet werden.
Aber wie siehst du jetzt in den nächsten Jahrzehnten die Position von Europa? Und
und welcher Handlungsbedarf besteht
genau heute?
Also, persönliche Meinung, hat auch nichts mit der Firma oder sonst was zu tun, ist Holger Weiß. Ich glaube leider, dass Europa über die nächsten Jahre geschwächt wird, was nicht dauerhaft so sein muss, aber es ist einfach so, dass wir mit der EU ein Konstrukt haben, das reformbedürftig ist und das muss passieren. Ich sehe nur gerade die Initiativen nicht, dass es in einer Geschwindigkeit und in einer Dynamik passiert, was den wiederum einen Raum lässt, die sagen, wir wollen nicht reformieren, wir wollen da raus. Wir sehen, was mit England passiert, wir sehen, was mit Italien passiert. Das heißt, schauen wir, vielleicht kommt England ja doch wieder rein. Und das kann auch in diesen Spannungen, die wir gerade zwischen West- und Osteuropa, alles historisch erklärbar. Aber du musst halt eben mit einer Stimme sprechen und nicht nur, wenn Flinten-Uschi sozusagen in den Vorsitz soll. So. Und das ist etwas, was wird sich über die nächsten Jahre meiner Ansicht nach nicht ändern lassen, außer ich gehe eben Reformen bewusst an und dann müssen eben auch alle mitspielen. Und daneben haben wir halt Blöcke, wir haben halt sehr selbstbewusstes, wachsendes China. Wir haben, deswegen sage ich, die Weltordnung als solches ist nicht mehr die es war. Wir haben in den USA jemand, der uns wertekulturell vielleicht noch am nächsten steht, aber eigentlich kulturell sich sehr stark von uns entfernt, weil das eben dann auch nach 300, 400, 500 Jahren sehr eigene Wertekani gibt und weil die entsprechenden gelernten Verhältnisse eben nicht mehr bestehen. Also das ist nicht mehr der große Bruder, deswegen sage ich, die Nachkriegsordnung ist ja aufgebrochen. Und da wird Europa seinen Platz finden müssen. Das wahrscheinlichste Szenario, das ich momentan sehe für die nächsten 10, 15 Jahre, ist, dass es eine geschrumpfte EU geben wird mit Spielern wie Frankreich, Deutschland, Spanien, hoffentlich Italien und dass es dort in irgendeiner Art und Weise ein eingebundenes Bündnis gibt, an dem andere partizipieren, ja, weil man eben auch sagen muss, dass natürlich eine Griechenland-Krise und so weiter in dem momentanen Setting nicht funktioniert hat und dann darüber hinaus das hoffentlich sich auch wieder aufbricht. Aber historisch kann Europa eigentlich nicht ohne Einheit, das wissen wir, wenn wir uns das angucken. Das ist ein recht kriegerischer Kontinent immer gewesen. Und das ist, und da will ich auch nicht schwarz malen, da versuche ich nur einfach realistisch zu sein. Es ist halt, wir sind halt alle in einer Welt und in einer Zeit aufgewachsen, wo wir gesagt haben, kriegerische Handlungen betreffen uns irgendwo weit weg. Ja. Die Deutschen sehr lange nicht, jetzt aber seit 20 Jahren eben auch wieder. Wir haben Diskussionen über eine Anhebung des Verteidigungshaushaltes, die ich im Übrigen für richtig finde. Es sind veränderte Zeiten. Aber nichts ist eben gegeben. Ja. Also der Wandel und die Verhältnisse, die sich gerade verändern, werden da auch Neuerungen bringen.
Wahnsinn. Vielen, vielen, vielen Dank dir, Holger. Danke, dass wir da sein durften.
Danke für das Gespräch.
Ich danke euch. Schön.